Radio Oldtimer Specials.
Wolfgang Schreier für Radio Oldtimer. Liebe Hörer, spannend geht es weiter mit unserer Serie 70 Jahre Formel 1, Formel 1 History mit der Ära Niki Lauda. Jochen von Osterroth spricht im dritten und letzten Teil der Lauda-Ära über Laudas Karriere bis zum endgültigen Rücktritt. Viel Spaß dabei.
Liebe Radio-Oldtimer-Hörer zu Hause oder wo auch immer. Mit einem Umzug begann Niki Laudas zweite Comeback-Saison im Jahr 1983. Er vermietete seine Villa in Hof bei Salzburg und zog mit seiner Marlene und den zwei Söhnen in sonnige Gefilde. Meine Lauda-Ära kann ich ja auch von Ibiza aus dirigieren, so der 34-jährige Fluglizenzinhaber. Ganz zurückgezogen hatte Emerson Fittipaldi sein Formel-1-Team. Das unerwartete Ableben von Colin Chapman erschütterte die Motorsportwelt. Premiere für den Formel-1-Motor von Porsche, der TAC Turbo hieß, da er zu 80% von TAC-Chef Mansour Ojeh, Teilhaber von McLaren, finanziert wurde. So, Preis für dieses ganze Paket 15 Millionen Mark für die Entwicklung und weitere 15 einsatzbereite Aggregate. TAC, das die Abkürzung für Technik d'Avantgarde mit Hauptsitz in Paris, war und ist ja auch 1983 bei Williams als Sponsor zu sehen. Bei ersten Tests in Rio de Janeiro überraschte Derek Warwick mit seinem Tollman. Zweitschnellste Zeit hinter Alain Prost im Renault. Boxengast, der 72-jährige Prinz Berthold von Schweden. 1936 unter dem Pseudonym Monsieur Adrian, selbst Rennfahrer auf einem Bugatti gewesen. Ich muss sagen, eine äußerst interessante Persönlichkeit, die ich anlässlich eines Empfangs vor dem GP von Schweden 1975 kennengelernt hatte. Mit Renault Turbo Power ging auch Lotus in die neue Saison. Auftakt in Rio. Weltmeister Keke Rosberg hatte sich von den Turbos von Alain Prost, Renault, Patrick Tambay, Ferrari, Nelson Piquet, Brabham und Derek Warwick, Tolman, Hart die Pole Position gesichert. Leider nur letzter im Startfeld unser Manfred Winkelhock in einem ATS BMW D06. Dank eines super Boxenstoffs für Reifenwechsel und 80 Liter Nachtanken gewann Rallye-Racing-Kolumnist Nelson Piquet vor Keke Rosberg, der nach dem Boxenstopp angeschoben werden musste und deshalb disqualifiziert wurde. Niki Lauda als Dritter, noch mit dem McLaren Ford unterwegs, rückte freilich im Klassement nicht auf, sondern dieser Platz blieb frei. Mit einer tollen Leistung als Sechster brillierte übrigens Marc Surer in seinem Arrows. Mit einem Doppelsieg von John Watson, Niki Lauda und das aus den hinteren Startreihen endete der letzte in Long Beach abgehaltene Grand Prix, da er, so Promoter Chris Pugh, nicht genügend Profit bringt. Da konnte Bernie Ecclestone nur lachen. Mit 2 Millionen $ Sponsoreinnahmen und 3 Millionen, die er von den Zuschauern kassiert hat, kann mir der Chris auch nicht erzählen, dass er Minus gemacht hat. Zu den vielen Unfällen mit Mauerkontakt gehört auch Manfred Winkelhock. Einen neuen Rekord stellte Formel-1-Rückkehrer Alan Jones auf. Beim Wiegen 93,6 Kilo mit Helm. Als bester Saugmotorfahrer landete übrigens beim GP von Frankreich Keke Rosberg auf dem 5. Platz hinter Alain Prost, Renault, Nelson Piquet Brabham, Eddie Cibo Renault und Patrick Tambay Ferrari. Niki Lauda an 6. Stelle liegend musste mit einem Radlagerschaden aufgeben. Eigentlich sah Ricardo Patrese beim GP von San Marino wieder sichere Sieger aus, doch dann strandete sein Brabham BMW BT52 in einem Reifenstapel. Zuvor war Nelson Piquet schon mit einem Motorschaden ausgeschieden. Ein Reifenstapel, nämlich der Schikane, wurde auch Niki Lauda zum Verhängnis. So machte Patrick Tambay und Alain Prost den Sieg unter sich aus. René Arnoux komplizierte das rein französische Siegerpodest. Chancenlos dahinter die Sauger von Keke Rosberg, John Watson und Marc Surer. Ja, trauriges Ereignis in den USA. Beim 6-Stunden-Rennen in Riverside in Kalifornien verunglückte am Sonntag, den 24. April, unser Rolf Stommen tödlich. Mit einer unliebsamen Überraschung für McLaren-TAC endete übrigens die Qualifikation zum GP von Monaco 1983. Niki Lauda und John Watson, beide nicht qualifiziert, weil angeblich ihre Michelin-Reifen nicht genügend Temperatur aufgebaut hatten. Ziemlich schwache Ausrede, denn Alain Prost Renault, ebenfalls auf diesen französischen Pneus, stand auf Pole Position. Im Rennen musste sich Prost allerdings einem sensationell gut fahrenden Keke Rosberg beugen. Auch Nelson Piquet landete noch vor ihm. Anderes Szenario in Spa. Diesmal mit Alain Prost auf dem obersten Treppchen, gefolgt von Patrick Tambay und Eddie Cibo. Hinter Nelson Piquet die Williams-Sauger von Keke Rosberg und Jacques Lafitte. Nachdem Andrea De Cesaris nach einer schnellsten Rennrunde, übrigens gleichzeitig neuer Rekord, sein Euro-Racing Alfa Romeo mit Motorschaden abstimmen musste, ereilte auch Niki Lauda dieses dumme Schicksal. Das Aus durch Unfall kam bei John Watson und Manfred Winkelhock. Dank der letzten Entwicklungsstufe des Ford Cosworth, dem DFY, siegte Michele Alboreto mit seinem Tyrrell 011 in Detroit. Ford-Getriebenes mit Keke Rosberg und John Watson auch auf den nächsten Plätzen. Dieser eckige, holprige Stadtkurs ist halt nichts für Turbos. Auf dem ehemaligen Weltausstellungsgelände von Montreal machten wieder Ferrari und Renault den Sieger unter sich aus. Diesmal lag René Arnoux vor Eddie Cheever und Patrick Tambay. Bester Saugerpilot, Keke Rosberg, auf dem vierten Platz. Ja, und was war mit Niki Lauda? Etwas peinlich war es ihm schon, dass er nach einem Ausritt in der 11. Runde den Motor abwürgte. Prost, Piquet, Tambay, so leitete die Reihenfolge des GP von England in Silverstone. Übrigens bester Sauger, und zwar auf Platz 6, unser Niki Lauda. Seinen größten Erfolg feierte Andrea De Cesaris in Hockenheim vor 80.000 Zuschauern. Zweiter hinter René Arnoux und vor Ricardo Patrese und Alain Prost. Für Keke Rosberg lief es an jedem Wochenende alles schief. Sein neues Privatauto, ein superbreites Karma X1 Cabrio, verwandelte sich nach einem Motorbrand bei der Überführung von Wiesbaden nach Hockenheim zu Schrott. Der gesamte Fahrzeugboot klick einer schwarzen Ruine. Mein Freund Mira Lochmann, der übrigens den Wagen nach Hockenheim bringen sollte, schafft es immerhin noch, den wertvollen Fahrerlager-Aufkleber von der Windschutzscheibe zu lösen, ehe die Feuerwehr anrückte. Als er mir statt eines Autos, das ich Keke überreichen sollte, nur dieses Papier überreichte, grinste kein geringer als Carl Gustav von Schweden, mit dem ich, wie schon im Jahr zuvor, einen Fahrerlager-Rundgang gemacht hatte. 1982 hat sich nämlich den motorsportbegeisterten König mit Keke bekannt gemacht. Zusammen mit Carl Gustav, nebst Bodyguard und Hofmarschall, sowie meinem Freund Poldi von Bayern, war ich abends bei einem guten Bekannten, Gerd Bollack, in dessen Vierheimer Restaurant die Stupp eingeladen worden. Bollacks Offerte, wir könnten so viel Shampoos trinken, wie wir wollten, hätte er lieber zurückgenommen. Denn 2 Uhr morgens hatte er keinen mehr. In Österreich rettete Niki Lauda die Ehre der unterlegenen Sauger mit einem 6. Platz. Vor ihm das Turbo-Geschwader mit Alain Prost, Renault, René Arnoux, Ferrari, Nelson Piquet, Brabham BMW, Eddie Cheever Renault und Nigel Mansell auf Lotus Renault. In der WM führte jetzt Prost mit 14 Punkten Vorsprung auf Piquet. Und just diese beiden kamen sich in der Tarzan-Bocht von Sandford in die Quere. Prost schoss Piquet ab und flog kurz darauf selbst von der Strecke. So war der Weg frei für einen Ferrari-Doppelsieg von René Arnoux und Patrick Tambay. Niki Lauda probierte erstmals den Takt-Porsche-Motor aus. Konstrukteur Hans Metzger meinte allerdings, ich hätte mit dem Debüt gerne noch gewartet, um das Gesamtpaket Motor, Chassis, Nebenaggregate besser abstimmen zu können. Niki fiel dann auch aus, mit Bremsproblemen. In Monza waren beide McLaren mit Takt-Turbos unterwegs und die machten noch Probleme. Ein Lagerschaden an Alain Prost Renault bei gleichzeitigem Sieg von Nelson Piquet vor Arnoux und Cheever ließ die WM-Spitze zusammenrücken. Alain Prost nur noch 2 Punkte vor René Arnoux und deren 5 vor Nelson Piquet. Brands Hatch als Schauplatz des GP von Europa sah überraschend Elio De Angelis vor Ricardo Patrese, Nigel Mansell und Nelson Piquet im Training vorn. Und auch Manfred Winkelhock überraschte mit einem Startplatz direkt hinter Alain Prost. Dessen Aufholjagd nach vorn brachte ihn bis auf 7 Sekunden an den führenden Piquet ran, gefolgt von Nigel Mansell, Andrea De Cesaris, Derek Warwick und Bruno Giacomelli. Mit einem 8. Platz, übrigens noch vor René Arnoux und Eddie Cheever, konnte Manfred Winkelhock zufrieden sein. Niki Laudas McLaren scheiterte an einem Ladedefekt und Patrick Tambay musste seine Titelhoffnung nach Bremsdefekt in einem Reifenstapel begraben. Dem sympathischen Franzosen war schon klar, dass eine Vertragsverlängerung bei der Scuderia nun auf der Kippe stand. Nichtsdestotrotz hat er beim GP von Südafrika die Pole Position erobert. Wer wird erster Turbo-Weltmeister? Renault, seit 6 Jahren mit Turbos bestückt, oder Ferrari, wo man schon seit 3 Jahren die Motoren auflädt, oder vielleicht gar Nelson Piquet mit BMW Power? Das WM-Finale in Kailami stand unter Hochdruck. Endlich auch mit Turbomotoren, nämlich von Honda beliefert, das Williams-Team. Prompt stand Keke Rosberg in der 3. Startreihe und beendete die Saison mit 2 Kailami-Punkten. Nachdem René Arnoux bereits in der 10. Runde mit Motorschaden ausgeschieden war, erwischte es in der 36. Runde auch Alain Prost. Nun brauchte Nelson Piquet sein Brabham BMW nur noch ins Ziel zu tragen. Das Siegen überließ er dann Ricardo Patrese, der Andrea De Cesaris im Schach hielt. Niki Lauda, auf den zweiten Platz vorgerückt, musste kurz vor Schluss aufgeben. Ein Laderschaden vermasselte einen bis dahin grandiosen Auftritt des Österreichers. Den hatte BMW mit der ersten Turbo-Weltmeisterschaft nämlich erreicht. Bayerisches Blaskonzert in Münchens Preußenstraße. 12 Tage nach dem GP von Südafrika durfte dann Ayrton Senna, Martin Brundle und Stefan Bellof übrigens einen McLaren Ford in Silverstone testen. Stefan in der Endurance WM mit einem Rossmann Porsche unterwegs und in der Formel 2 auch mit Karma auf dem Overall übrigens, stieg nun in ein Marlboro-Auto um. Da war ein neutrales Fahrerdress gefragt und auch zum Drüberziehen. Tja, zum Drüberziehen konnte ich aushelfen, nämlich mit meiner Karma Windjacke. Ayrton Senna kam natürlich im Marlboro Outfit bei diesen kalten Bedingungen auf ungeheuer gute Zeiten, nämlich auf 1:13:09, Stefan auf 14:06. Neutraler Beobachter war übrigens Brabham Teammanager Herbie Blesch. Ich habe zwei vielversprechende Jungs gesehen. Und der Senna, der hat das Zeug zum Weltmeister. Nachdem Stefan und seinem Mentor Willi Maurer Verhandlungen mit Arrows abgebrochen hatten, kam in letzter Minute noch ein Deal mit Ken Tyrrell zustande. Dass bei den ersten Tests auf dem Circuit Paul Ricard zufälligerweise Stefan Maurer wieder mit meinen Karma Windjacken trugen, lässt darauf schließen, dass ich im Hintergrund da wohl so ein bisschen mitgewirkt habe, wenn auch ziemlich bescheiden, nämlich in Form mit einigen wohlwollenden Telefonaten mit Ken Tyrrell. Der WM-Auftakt 1984 in Rio brachte ein paar Überraschungen. Einmal Pole Position und dritter Platz für Elio De Angelis. Starker Zweiter aus der 5. Reihe, unser Kolumnist Keke Rosberg. Und dann der Hammer. Sieg nach Ausfall von Niki Lauda und Alain Prost in McLaren. Tja, das war's. Die BMW hatte somit auch takt die laufende Porsche-Motor eigentlich gleichgezogen. Stefan Bellof hatte mit seinem unterlegten Tyrrell Ford, das war also noch der Sauger, innerhalb der ersten Runde sich vom 22. Startplatz auf den 13. Rang vorgeschoben und schnappte sich dann mit auch noch seinem Mitdebütanten, nämlich Ayrton Senna im Tolman Hart. Bellof, ebenfalls Kolonist bei uns bei Rally Racing, musste leider in der 12. Runde mit einem gebrochenen Gasgestänge aufgeben. Stefan, dumm gelaufen. Ich hätte wie mein Teamkollege Martin Brundle Fünfter werden können. Kialami, Keke Rosberg, hatte nach dem Start von Nelson Piquet die Führung genommen, wendete sich das Blatt zusehends. Der aus der Boxengasse gestartete Alain Prost wurde Niki Lauda Zweiter. Man stellt vor, man startet aus der Boxengasse und wird dann noch Zweiter. McLaren tagt Doppelsieg. Eine Situation, an die sich die Konkurrenz schnell gewöhnen musste. Pech für Stefan, der mit versagenden Bremsen in den Sand kreiselte. Manfred Winkelhock, aus dem Mittelfeld gestartet, wurde von Zündaussetzern geplagt und durch einen Motorschaden erlöst. Und Keke schob den BMW mit gebrochener Halbwelle zur Seite. Strömender Regen im Fürstentum und der Grand Prix de Monaco wurde deswegen vorzeitig von Jockey X abgebrochen. Allerdings ohne vorherige Konsultation der übrigen Rennleitungsmitglieder. Schade. Mit Stefan Bellof hätte es einen Sensationssieger geben können. Rundenlang von Rinne und nur mit allen Mitteln im Schach gehalten, verlor er auf Ayrton Senna, dem späteren Sieger Alain Prost, Zeit und musste sich mit einem dritten Platz begnügen. Hinter ihm in der Wasserschlacht besagte Arnoux, Keke Rosberg und Elio De Angelis. Die Wetterumbilden hatten ihren Tribut gefordert. Crashs en masse, wobei sich Patrick Tambay das Wadenbein brach. Alain Prost hatte ein anderes bisher ihm völlig unbekanntes Leiden, nämlich sein erster Kater nach einer durchzechten Nacht im Hotel de Paris. Für die 3 Rennen in Nordamerika war ich mal wieder intensiv vor Ort für Rally Racing tätig. Vor dem GP von Kanada gab es allerlei sportliche Kurzweil. So glänzten Stefan Bellof und Manfred Winkelhock in einem Fußballmatch, in dem Bellof, Nigel Mansell und Eddie Schiefer je 2 Treffer erzielten. Leichte Blessuren holte sich Andrea De Cesaris und Ayrton Senna, der mir später sogar noch ein kleines privates Training absolvieren ließ. Bei einem 4-stündigen Wildwasser-Rafting in den Stromstellen des sogenannten Red River saßen Stefan und ich in der ersten Reihe eines Boots mit vorwiegend englisch-kanadischer Crew und gingen kräftig baden. Ayrton Senna befand, das war doch ungemein erfrischend. Das klare Gebirgswasser reinigt einfach Geist und Seele. Kurz zuvor war er zusammen mit Stefan im Wasser gelandet und dann im Wasserfall, genannt Schwester Elisabeth, zogen die Wassermassen Stefan und mich unter das Boot und spuckten es erst 30 Meter weiter wieder an die Oberfläche. Also so erfrischend fand ich das nun gar nicht, denn mir hatte es die Turnschuhe ausgezogen. Musste dann barfuß ins Hyatt Regency Hotel Montreal schleichen, wo ich unter Tyrrell-Bewerbung übrigens einen Journalisten-F1-Wettbewerb gewinnen konnte. Drei deutsche Triebwerke machten den GP von Kanada unter sich aus. BMW-Sieger mit Nelson Piquet und Tack mit den Podiumsplätzen von Niki Lauda und Alain Prost. Während Manfred Winkelhock Achter wurde, musste Keke und Stefan mit Technikdefekten aufgeben. WM-Stand, Prost vor Lauda. Vor dem Rennen in Detroit fand bis zum Sonnenuntergang ein sogenannter Sailing Grand Prix statt, den das Boot von Alfa Romeo Euro Racing vor dem ATS-Segler gewann. Ich gehörte zur Türre-Crew. Nach einem heftigen Rempler durch das Brabham-Boot segelte unsere Compromise nur auf dem Platz 5 in den rettenden Hafen. Das von vielen Crashs gezeichnete Rennen durch die Straßenschluchten von Motown eliminierte das Startfeld bis auf 6 Wagen. Hinter Nelson Piquet, aber vor Elio De Angelis, hatte Martin Brundle überraschend den 2. Platz belegt. Und der hatte ein unliebsames Nachspiel für Tyrrell. Um mit dem Turbos mithalten zu können, operierte Tyrrell so hart am Gewichtslimit, dass er mit dem Nachfüllen vom Wasser kleine Bleikügelchen injiziert wurden, um wieder auf das vorgeschriebene Gewichtslimit zu kommen. Beim Nachwiegen. Dieser Trick wurde von der FIA als faul ausgelegt und dem Tyrrell-Team sämtliche Saisonpunkte aberkannt. Es lag sogar eine Sperre des Teams in der Luft. Als Stefan, wir teilten zum 17. Stock des Westin Hotels ein Zimmer, davon erfuhr, lautete sein Kommentar, naja, nur Jochen, jetzt stehe ich mit meinem Monacoer Podestplatz neben der Butch Cup. Ohne Bleikugelzusatz ging dann Tyrrell in Dallas zu Werke. Prompt die nächste Hiobsbotschaft. Martin Brundle war derart gegen die Mauer geknallt, dass er sich den Fuß brach. Als schnellster Nichtsauger stand Stefan auf dem 17. Startplatz. Angesichts der vielen Größen aus der Dallas-TV-Serie besorgte sich sogar Porsches Hans Metzger einen Cowboy-Hut. Ich besuchte mit Manfred Winkelhock die South Fork Ranch, hielt mit ihm und Stefan einen längeren Speech mit Ken Kirchwell, genannt auch Cliff Barnes, und unterhielt mich mit Steve Kennelly, also diesen sogenannten Ray Krebs, über Autorennen. Nicht nur Motorsport-Blabla gab's mit Patrick Duffy, alias Bobby Ewing. Bei einem prominenten Rennen fungierte ich als sein Coach. Das hinderte Patrick nicht an einem heftigen Mauerkontakt mit seinem Renault 18, vor dessen Besitzerin er dann mit einem Fußfall sich entschuldigte. Nur so viel am Rande eines Grand Prix, bei dem Larry Hackman die Zielflagge geschwenkt hatte. Als ersten winkte J.R. Keke Rosberg nach einer unglaublichen Hitzeschlacht bei 42,5 Grad Celsius wohlgemerkt im Schatten ab. Wie in Detroit hagelte es Unfälle und Mauerkontakte, zu denen auch beide McLaren, Renault sowie Stefan Tyrrell gehörten. Nigel Mansell rutschte 70 Meter vor dem Ziel an der Mauer entlang, versuchte seinen angeschlagenen Lotus ins Ziel zu schieben und brach in der Gluthitze neben seinem Wagen ohnmächtig zusammen. Mit 3 Runden Rückstand wurde Nigel noch als 6. gewertet, während sein gut gelaunter Teamgefährte Elio De Angelis, wir hatten vor dem Rennen noch eine Kleinigkeit zusammen gegessen, 3. geworden war. Elia. Als Römer ist man eben mehr der Sonne ausgesetzt als ein Brite, der sich durch den Nebel wühlen muss. Ja, liebe Hörer von Radio Oldtimer, immer noch führte Alain Prost in der WM, doch dem zweitplatzierten Niki Lauda war Elio De Angelis bis auf einen halben Punkt näher gekommen. Durch den eigenmächtigen Rennabbruch in Monaco durch Jackie X, der dafür übrigens eine saftige Geldstrafe von der FISA kassiert hatte, war im Fürstenturm nur halbe Punkte vergeben worden. Mit einem klaren Sieg vor Warwick, Senna und De Angelis und Prince Hedge untermauerte Niki Lauda seinen festen Vorsatz, 1984 noch einmal Weltmeister zu werden. Dem bis zur 38. Runde führenden Alain Prost ließ das Schaltgestänge im Gestich. Das Erfolgsduo Prost-Lauda hatte es in Hockenheim eilig. Nicht nur per Arcus Air Hubschrauber-Shuttle zwischen dem Seehotel in Ketsch und dem Motodrom, sondern auch auf der Piste. Stefan Bellows Vertreter Stefan Johansson, der Gießener, kam seinen Sportwagenverpflichtungen nach, durfte das Startfeld von hinten betrachten. Von Alain Prost und Elio De Angelis, der bis zur 8. Runde führte, aber mit Turbolader-Defekt aufgeben musste. Mit einem überlegenen Doppelsieg von Alain Prost, Niki Lauda und einem Sieg des Österreichers bei seinem Heim-Grand Prix vor Nelson Piquet führte Niki mit 4,5 Punkten auf den kleinen Franzosen. Tu Felix Austria, würde ein Lateiner sagen. Zwischenzeitlich erhielt in dieser Zissen Erich Zarkowskis Formel 1 den letzten Schliff. Ein Projekt, in das ich von Anfang an mit eingeweiht war. 3. Doppelsieg für McLaren und 5. Triumph für Alain Prost in Sanford, gefolgt von dem Lotus-Duo Nigel Mansell, Elio De Angelis. Stefan Bellof lief übrigens 2 Runden später als 9. ein, während sich Manfred Winkelhock auf einer Ölspur in das Aus gedreht hatte. Niki Lauda vor den Italienern Michele Alboreto und Riccardo Patrese. Im Monza war die Hölle los. Stefan Johansson, inzwischen bei Tolman statt Ayrton Senna, dem ein Lotus-Kontrakt für 1985 winkte, kam auf einen beachtlichen vierten Platz. ATS hatte auf einen zweiten D07 für Gerhard Berger gesetzt und der holte immerhin vor seinem Landsmann Joe Gardner auf Osella einen WM-Punkt. Mit dem GP von Europa feierte die Grand Prix-Strecke des Nürburgrings seine Premiere. Pressepremiere feierte auch der Zackspieltrainer. Dazu hatte ich zwei Busladungen mit internationalen Journalistenkollegen nach Niederzissen karren lassen. Samstagmorgen schaute ich dann im Motorraum vorbei, wo Alain Prost gerade zusammen mit Stefanie von Monaco frühstückte, um mir meine Meinung zu der neuen Strecke einzuholen. Tja, die Schikane nach dem Start könnte problematisch werden, so Prost. Und Keke Rosberg ergänzte später, die dürfte sogar für eine Massenkarambolage sorgen. Und so kam es auch. Keke, nur schlecht gestartet, erlebte in der Schikane einen Senna-Überflug. Mitverwickelt waren Gerhard Berger, Marc Surer und Piercarlo Ghinzani. Prost vor Alboreto, Pique in Lauda lautete dann die Reihenfolge und damit wurde es vor dem Finale in Portugal wieder knapp in der Formel 1 beenden. Ähnlich sah es übrigens am Marken-WM aus, wo Stefan Bellof 6 Punkte Vorsprung auf Jochen Maas hatte und auch einen deutschen Rennsportmeister vor Jochen führte. Beide Finals übrigens entschied dann Stefan für sich. Dramatisch verlief das Finale in Estoril. In der 9. Runde hat Alain Prost Keke Rosberg von der Spitze verdrängt und stürmte unaufhaltsam davon, während Niki Lauda nur als 11. ins Rennen gegangen war und eine mühevolle Aufholjagd vor sich hatte. Tja, im Ziel hatte er bis auf 13 Sekunden zu Alain Prost aufgeschlossen und wurde damit nämlich hauchdünn um einen halben Punkt zum dritten Mal Weltmeister. Dass ein Mann der Zukunft ist, bewies Ayrton Senna mit seinem dritten Platz in Portugal. WM entstand hinter Lauda am Prost, Elio De Angelis, Michele Alboreto, Nelson Piquet, René Arnoux, Derek Warwick und Keke Rosberg, Nigel Mansell und auch noch eine Top Ten schon Ayrton Senna. An zwei kalten, ziemlich nebligen Novembertagen testeten dann Jonathan Palmer und Manfred Winkelhock den neuen Zackspeed F1. Andererseits war ein etwas frustrierter Günther Schmidt mit ATS aus der höchsten Klasse des Motorsports ausgestiegen. Tja, liebe Radio-Oldtimer-Gemeinde, 1985 Niki Laudas letzte Formel-1-Saison verlief, um es vorab schon einmal anzudeuten, eher frustrierend. Alle Motorenhersteller der Taktkonkurrenten hatten die ersten Monate zu intensiven Tests, verbunden mit viel Feintuning, genutzt und lieferten sich in Rio einen Testfahrt-Showdown. Von Michele Alboreto, Ferrari, vor allem Prost, McLaren, Tack, Keke Rosberg, Williams Honda, Tombi, Renault, De Angelis, Renault, Lotus, Renault natürlich, Michael Menzel, Williams Honda, Nelson Piquet, Brabham, BMW. Dieser Turbomeute knallte die Rundenzeiten mit Qualifikationsreifen auf dem Asphalt. Ging so an Niki Lauda, der eigentlich nur 16er war, noch hinter Manfred Winkelhocks Ram Hart. Niki war in Gedanken schon ganz bei seiner Lauda Air, für die er am 1. April 2 BSC 111 in Wien auf die Namen Schubert und Mozart getauft hatte. Alain Prost von Michele Alboreto und Elio De Angelis, so lautete die Order des GP-Auftakts in Brasilien. Während sich Niki und Keke, der anfangs führte, auf der Ausfall- und der Nelson auf der Unfallliste wiederfanden, ja, den zweiten WM-Lauf, der war dann Estoril, der war geduscht wieder von Regenschauern, verbunden mit ungeheuer kräftigen Windböen. Und dieser gewann Ayrton Senna in großartigster Manier. Stefan Bellof, immer noch auf einem Tyrrell Ford, wurde Sechster. Das Renndebüt von Zackspeed endete nach dem Start mit einem Unfall von Dr. Jonathan Palmer. In Imola lag Elio De Angelis vorn, vor einem überraschend starken Thierry Boutsen im Eros BMW, mit dem der Belgier in der Qualifikation sogar beide McLaren-Tack abgehängt hatte. Niki Lauda holte 3 Punkte. Palmers Zackspeed, der im Training immerhin 9 Wagen hinter sich gelassen hatte, fiel ebenso aus wie Pole-Position-Mann Ayrton Senna. Alain Prost, der eigentliche Sieger, wurde disqualifiziert. Bei einigen Herren in den vorderen Positionen hatte sich ein Spritmangel breit gemacht. Man muss ja mit Sprit immer noch eine Ausfahrrunde fahren können und da haperte es etwas. So, es gewann also das Italiener-Trio Alboreto, De Angelis und De Cesaris, während sich Niki Lauda ins Ausgedreht hatte. Nach 4 WM-Läufen führte jetzt Elio De Angelis vor Alain Prost und Michele Alboreto. Testfahrten in Silverstone brachten 2 Erkenntnisse. Ayrton Senna, schnellster von Nelson Piquet, prognostizierte, Ach, ich bin jetzt gereift und fühle mich stark genug, bald Weltmeister zu werden. Und Stefan Beller freute sich, dass Tyrrell endlich den ersehnten Turbo-Renault hatte. Damit können wir jetzt mal in die Punkteränge fahren. Wegen eines aufbrechenden neuen Streckenbelags, Niki Lauda, eine unglaubliche Sauerei, eine Schlamperei sondersgleichen, wurde der GP von Belgien abgesagt, während das Rahmenprogramm aber stattfand. Beide Lotus Evian vor Ayrton standen in Kanada vor dem Ferrari-Duo Alboreto Johansen. Dieses entschied das Rennen vor Alain Prost und Keke Rosberg für sich. Zu den relativ wenigen Ausfällen gehörte auch Niki Lauda mit einem Motorschaden. Auch in Detroit fehlten beide McLaren in der Ergebnisliste. Der anfänglich führende Ayrton Senna, der nach 3 Mauerkontakten 2 Boxenstopps wieder auf den 4. Platz gefahren war, flog nach Bremsversagen in einen Reifenstapel. Keke Rosberg siegte vor Stefan Johansson, Michele Alboreto und Stefan Beloff, der sich mit seinem Teamkollegen Martin Brundle rundenlang duelliert hatte. In Frankreich gelang endlich Nelson Piquet wieder ein Sieg vor Pole-Mann Keke Rosberg und Alain Prost. Ein weiterer Zackspiel-Anlauf endete mit einem Motorschaden, während Niki Laudas Wagen das Getriebe zermalmte. Auch in Silverstone, vom 1. bis 58. Runde, klar in Führung, Ayrton Senna, hatte einfach zu viel Gas gegeben. Plötzlich reichte der Sprit nicht mehr. So siegte Alain Prost von Michele Alboreto und Jacques Lafitte. Marc Surer auf einem Brabham BMW wurde übrigens 6. Schon jetzt kündigte Niki Lauda seinen endgültigen Rücktritt an, wobei Keke Rosberg sein McLaren-Nachfolger für 1986 werden sollte. Nach anfänglichen Nürburgring-Führungsduell zwischen Keke Rosberg und Ayrton Senna, beide fielen dann aus, erbte Michele Alboreto den Sieg vor Alain Prost auf der neuen Grand Prix-Strecke. Elio De Angelis tröstete sich mit seiner Verlobung mit Ute Kittelberger über einen Motorschaden im Rennen hinweg. Niki Lauda konnte sein mageres Punktekonto um 2 Zähler verbessern. Stefan Beloff wurde 8. und Manfred Winkelhock fiel aus. Eine Woche später wurde Bibi Winkelhock die Puggepiste von Mosport zum Verhängnis. Nach einem kurzen Blackout in der nach außen abfallenden Turn 2 war sein Krämer Porsche 962 gegen die Mauer geknallt. Der Weiblinger erlag seinen Gehirnverletzungen. Während Alain Prost vor Ayrton Senna die beiden Ferrari von Elio De Angelis auf dem Österreichring siegte, versagte an Niki Laudas McLaren der Turbolader. Ohne Sprit war Stefan Beloff ausgerollt, wurde aber mit 3 Runden Rückstand noch als 7. gewertet. Niki Lauda verkündigte hier noch einmal offiziell seinen Rücktritt, um sich um seine Airline kümmern zu können. Um 121 Unterhosen reicher war Nelson Piquet geworden. Die hatte ihm BMW zum 33. Geburtstagsgeschenk, Für jeden WM-Punkt nehme ich eine. Nicht Nelson Piquet und Keke Rosberg, die Dominatoren der Qualifikation von Zandvoort, sondern das letztjährige Erfolgsduo Niki Lauda, Alain Prost, ließ die Konkurrenz hinter sich. Drama beim 1000-Kilometer-Rennen in Spa am darauffolgenden Wochenende. Ein 5-Runden währender Zweikampf zwischen Stefan Beloff und Jockey X führte in der Eau Rouge zu einer Kollision, bei der Stefans Porsche 956 ungespitzt in die Leitplanken knallte. Keine Überlebenschance. Einmal mehr verlor ich einen Freund, dessen Helmvisier von Detroit immer noch über meinen Motorsportbüchern thront und sie bewacht. Prost, Piquet, Senna und Surer im Monza, wo ein Motorschaden Keke Rosberg den Sieg kostete. Im Training hatte einmal mehr Ayrton Senna und Keke Rosberg den Ton angegeben. Wechselhafte Wetterbedingungen dann beim Formel 1 Grand Prix in Spa. Mein Wetter, so Ayrton Senna, und siegte von Nigel Mansell, Alain Prost, Keke Rosberg und Nelson Piquet. Bei 3 noch ausstehenden Rennen führte nun Alain Prost klar von Michele Alboreto und Ayrton Senna. Und auch ein Botanikausflug beim GP von Europa in Brands Hatch, wo er hinter Nigel Mansell, Senna und Keke Rosberg nur 4. geworden war, konnte den kleinen Franzosen nicht am vorzeitigen Titelgewinn hindern. Niki Laudas Cockpit hatte vorübergehend John Watson eingenommen und Christian Danner im Zackspiel schied mit Motorschaden aus. Von der 1 Rückkehrer Alan Jones konnte mit seinem Lola Hart auch keine Bäume ausreißen. Kyle Army, von Zulu übersetzt heißt das übrigens meine Heimat ins Deutsche, war natürlich ganz nach dem Geschmack von Nigel Mansell. Er verwies mit seinem Williams Honda die Herren Rosberg, Prost und Johansson auf die Plätze. Dahinter die beiden Arrows BMW A8 von Gerhard Berger und Jerry Butzen. Den Triebwerken von Niki Lauda, Nelson Piquet und Ayrton Senna hatte wohl die Höhenluft der Rennstrecke, sind immerhin 1800 Meter über dem Meeresspiegel, nicht gut getan. Während kein McLaren, Brabham oder Lotus das Ziel in Adelaide saß, erwies sich Keke Rosberg als King of the Road vor den Ligier Renault von Jacques Lafitte und Philippe Streiff. Vor eigenem Publikum musste Alan Jones seinen Lola mit Motorschaden abstellen. So auch Ayrton Senna, der als einziger Kekes Pace halten konnte. Nach brillanter Vorstellung, Führung in der 57. Runde, beendete Niki Lauda seine Formel-1-Laufbahn durch einen Unfall. Mit nachlassender Bremswirkung war er in einen Betonwall geknallt. Niki danach, Als erstes war ich jetzt sauer, das wäre doch ziemlich blöd gewesen, hier zu gewinnen, damit der Rennerei aufzuhören. So endete die Ära Lauda nach 171 Grand Prix mit 25 Siegen und 24 Pole Positions. In 1620 Führungsrunden hat er insgesamt 7188 Kilometer zurückgelegt. Auf Wiederhören, liebe Hörer, bis zum nächsten Beitrag, der sich dann mit der Ära Senna beschäftigt.
Vielen Dank, Jochen, für diesen abschließenden Beitrag der Ära Niki Lauda. Wir erinnern uns sehr gerne an den Rennfahrer, Geschäftsmann, RTL-Experten oder zuletzt an den Aufsichtsratsvorsitzenden von AMG Mercedes oder für dich, lieber Jochen, auch an einen guten Freund. Wir alle vermissen Niki. Für Sie, liebe Hörer, geht es demnächst weiter mit der Ära Ayrton Senna. Bis dahin.
Die komplette Sendung kann man natürlich auch downloaden und nachhören unter radio-oldtimer.com unter verpasste Sendung und Formel 1 History.
Radio Oldtimer.